Herzlich willkommen bei LiedermacherInnen, dem Podcast, der sich mit Liedern und deren Machern und MacherInnen beschäftigt, aus Franken und gern darüber hinaus. Und heute ist zu Gast bei mir Jens Holt, der sich selbst John Steam Jr. nennt. Herzlich willkommen.
Hi, grüß dich.
Schön, dass du da bist. Ich zitiere aus deiner Selbstbeschreibung. John Steam Jr. mischt auf grundsympathische Weise intelligentes, introspektives Songwriting mit hohem Mitsing-Faktor und einer tief verwurzelten Faszination für wüstenstaubigen und Nashville-Tennessee-Sound. Das passt in den zugestickerten DIY-Laden genauso gut wie zwischen Hühnerstall und Traktor oder auf die große Club- oder Festivalbühne. Geile Beschreibung.
Ich habe es nicht geschrieben.
Ach, du hast es nicht geschrieben?
Nee, ich finde, das ist so das Allerschlimmste. Also einer der schlimmsten Teile des Jobs ist diese Bio selber schreiben. Mhm. Weil es ja grundunsympathisch, wenn man sich selbst über den Klee lobt.
Das ist lustig, das hat der Lee das letzte Mal auch gesagt, dass er auch immer so Schwierigkeiten hat, über sich selbst zu schreiben. Und da habe ich gesagt, nee, du musst dich ja vermarkten, man muss ja einfach...
Also in meinem Fall habe ich mich vermarkten lassen. Den
das
Text
ist
hat
auch legitim.
The Black Elephant Band geschrieben. Ja, okay. Also der Jan hat den für mich geschrieben. Ich glaube, man müsste sogar ein paar Sachen mittlerweile verändern. Den hohen Mitsing-Faktor sehe ich gar nicht so, wenn ich ehrlich bin. Aber diese ganze Nashville, Tennessee, Americana-Bilder, das bin schon ich.
Schon, ja. Zwischen Hühnerstall und Traktor oder auf die große Club- und Festivalbühne, wo fühlst du dich mehr zu Hause? Mehr auf der großen Bühne oder eigentlich im kleinen Club?
Ich glaube, ich fühle mich da mittlerweile am meisten zu Hause, wo Leute zuhören. Mhm. Also das ist dann fast wurscht, ob es groß oder klein ist. Also ich habe alle Settings schon durch. Ich habe auf richtig großen Bühnen oder für meine Verhältnisse irgendwie so 2000er oder so gespielt und 100 Leute erreicht. Und ich habe vor 100 Leuten gespielt und 100 Leute erreicht. Mhm. Und ich habe auch schon irgendwelche 500er gehabt, wo ich das Gefühl hatte, okay, die allermeisten sind jetzt bei mir. Dann ist das natürlich umso schöner. Aber die Wahrscheinlichkeit ist natürlich eigentlich größer, dass du die Leute erreichst, wenn es ein überschaubarer Rahmen ist. Also ich mag, wenn eine Handvoll Leute so in einem Gefühl vereint sind irgendwie. Mhm. Das ist für mich der erstrebenswerte Zustand und der ist unabhängig von der Location oder der Größe eigentlich.
Okay. Ja, ich glaube, Leute erreichen ist für den, der auf der Bühne steht oder für die auf der Bühne steht, glaube ich, das Wichtigste, oder? Also wenn du oben stehst und hast das Gefühl, ey, die Leute unterhalten sich und holen sich das Bier und so und du bist hier nur Begleitmusik, das ist öde, oder?
Für mich ja. Ich weiß aber auch, dass das für viele Leute total okay ist und ich weiß auch, dass das Teil des Jobs ist. Also ich habe jetzt bis zum Stand heute seit 2020 irgendwie zu so ein bisschen über der Hälfte von Musik ja gelebt auch und es lässt sich nicht vermeiden und ich lasse mich davon jetzt nicht mehr auffressen. Also ich fahre jetzt nicht mehr im Auto und denke mir, oh Gott, warum liebt mich niemand, was ist mit meiner Kunst, warum erkennt ihr das nicht an, sondern ich komme irgendwo hin und singe den Leuten ungefragt in ihr Bier. Ich bin der Typ, wo sich zwei Leute 5 Jahre nicht gesehen haben und dann schaffen die endlich was auszumachen, sich zusammenzusetzen, wollen sich gegenseitig auf den aktuellen Stand bringen und dann stehe ich da in der Ecke
und erwartest Aufmerksamkeit.
Genau, was fällt euch ein? Ja. Also damit habe ich mich irgendwie gut arrangiert, aber das ist halt irgendwie der Teil der Arbeit ist.
Ja, aber wahrscheinlich muss es das genauso geben, ja, die Bands, die irgendwo, was weiß ich, im Biergarten spielen, als Hintergrundmusik und dann erreichst du vielleicht nur 20% oder 30%, weil der Rest halt einfach sich unterhält. Das aber vielleicht deswegen nicht wenige genießt, dass er eine Beschallung hat. Das klingt jetzt negativ, aber du weißt, was ich meine. Ja? Dass da irgendwas ist im Hintergrund und man kann sich dann immer noch mal hindrehen und kann zuschauen.
Ich bin eigentlich auch mit allem total fein. Das Einzige, was mich in der Hinsicht jetzt so noch ein bisschen stört, ist, wenn Veranstaltende so die KünstlerInnen damit ein bisschen, missbrauchen. Ne? Also Acts, die Sendungsbewusstsein haben, die quasi wirklich Leute erreichen wollen oder die Geschichte erzählen wollen, irgendwo hinbuchen, wo es ganz offensichtlich nur darum geht, dass man Live-Musik aufs Ladenschild schreiben kann, statt eine Coverband zu bezahlen. Okay. Weil das ist ja häufig so irgendwie, wenn du sagst, ich will eine gute Top-40-Coverband, dann musst du richtig Geld bezahlen. wenn du einfach einen unbekannten Singer-Songwriter oder Singer-Songwriterin einfach buchst, dann machen die das schon für kleines Geld und ein bisschen was aus dem Hut, weil die wollen ihre Kunst voranbringen. So, ja. Das ist so der einzige Punkt. Ansonsten, ey, bin ich voll fein, irgendwo auch Unterhaltungsmusik oder Hintergrundmusik zu spielen. Es muss halt klar sein, dass es das ist.
Okay. Wie du auch selbst hier schreibst, deine Musik erinnert stark an amerikanischen Folk. Also wenn man es hört, da ist ganz viel Amerika mit drin. Wie sind deine Wurzeln? Wie ist es entstanden, dass du da hingefunden hast?
Also ich bin so der typische 2000er Punkrock-Kid becomes Singer-Songwriter-Typ. Mhm. Also ich habe ja die meiste Zeit meines Lebens in so Punk- und Hardcore-Bands gespielt eigentlich. Und bin dann über so einen eigentlich großen Zufall in diese Singer-Songwriter-Ecke gekommen, weil ich für Brickwater, so ein Nürnberger Musiker, der Sideman geworden bin. Ich habe den gehört, ich war beeindruckt, habe gesagt, hast du eine CD? Hat er gesagt, nein. Habe ich gesagt, ey, ich nehme die auf. DIY, es steht ja auch in der Bio, ist ein großes, wichtiger Punkt in meinem Leben. Ich habe wenig Sachen gelernt und mache relativ vieles. Dann habe ich halt gesagt, okay, wir nehmen eine CD auf. Und wir haben das dann aufgenommen und ich habe zu Hause einfach so ein bisschen dazu gespielt. Ein bisschen Mandoline, ein bisschen Lapsteel, ein bisschen Bass. Und dann hat er gesagt, ey, wir müssen das irgendwie live machen. Mhm. Und dann bin ich so über diesen Weg in diese Singer-Songwriter-Ecke gekommen und habe das halt komplett geliebt, weil für mich auch Punkrock und Hardcore eigentlich immer so um Inhalte ging. Und die Musik ist so ein bisschen ein Vehikel. Und das ist natürlich im Singer-Songwriter-Tum für mich zumindest, muss man auch vorsichtig sein, aber genau worum es geht. Also wenn ich nichts zu sagen hätte, bräuchte man die Musik nicht unbedingt, glaube ich.
Wenn dir die Inhalte wichtig sind, ist es wahrscheinlich tatsächlich einfacher, als Alleinkünstler das zu machen, als mit einer Punkband, weil ich glaube, dass, also ich könnte mir vorstellen, dass da die Inhalte, die textlichen Inhalte doch eher untergehen. Ne?
Allein akustisch in den allermeisten Fällen. Ja, genau. Also wie oft hat man eine gut produzierte Live-Punkband gehört irgendwie? Mhm. Auf jeden Fall. Und ich kann halt, wenn ich allein bin, was dazu sagen. Also ich werde ganz oft konfrontiert mit, warum machst du eigentlich keine deutschen Texte, wenn dir der Inhalt so wichtig ist? Mhm. Ich höre das an mir nicht, ehrlich gesagt, aber ich habe bei einem Konzert schon so einen 40% Redeanteil eigentlich. Also ich rede schon fast so viel, wie ich Musik mache bei einem Konzert.
Wow, okay.
Erzähle Geschichten zu den Songs und so, weil mir geht es darum und auch darum, dass das verstanden wird. Und das ist, manche Leute lieben das ist cool und manche Leute finden das ganz furchtbar. Die kommen halt nicht wieder, aber das ist, glaube ich, damit muss ich leben.
Dann verstehe ich jetzt auch, warum du auf Instagram schreibst, Punk und Storytelling.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist das Ding, also mein Ding.
Ja. Ist der Punk gegessen oder machst du das nebenbei mit anderen Projekten auch noch?
Musikalisch ziemlich gegessen. Mhm. Ich glaube, aus mir raus kriegt man es nicht. Also für mich hat Punk ganz viel mit Werten zu tun. Austin Lucas hat mal gesagt, der Unterschied zwischen Punks und Hippies, das fand ich ganz gut. Punks sind gute Leute, die so tun, als wären sie schlechte Menschen. Und Hippies sind,
ne? Okay.
Fand ich ganz witzig. Also tatsächlich, ich wäre nicht, wer ich bin, wenn ich nicht Punkrock in meinem Leben gehabt hätte. Es war weder musikalisch noch irgendwie. Also ich habe ja auch einen bürgerlichen Job und auch immer einen gehabt. Alles, was ich da kann, habe ich wegen Punkrock. Also wir wollen ein Konzert machen, wir müssen einen Flyer machen. Wie macht man einen Flyer? Okay, da gibt es eine Software, die heißt Photoshop. Die kann man sich kaufen oder illegal aus dem Internet runterladen. Und irgendjemand muss das jetzt bedienen. Mhm. Und dann so, ja, dann mache ich das halt. Und alles, was ich da gelernt habe in meiner ersten Punkrock-Band, habe alles, wovon ich eigentlich lebe, beeinflusst. Okay. Und das ist so eine, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Haltung, das ist bis heute irgendwie auch bei Johnstim Junior ein Riesenpunkt. Also ich sitze nicht rum und warte darauf, dass was getan wird für mich, sondern wenn ich will, dass ich ein Konzert spiele, dann muss ich mich hinsetzen und die E-Mails schreiben.
Ja. Jetzt ist mir gerade meine Frage entfallen. Ich hatte eine so eloquente Frage und jetzt weiß ich sie nicht mehr. Verdammt. Vielleicht fällt es mir wieder ein, dann komme ich dann nachher dazu. Du nennst dich Johnstim Junior. Wie kommst du denn zu dem Namen?
Also die kurze, einfache Variante ist Hans Dampf Junior. Mhm. weil ich eben irgendwie viel Musik gemacht habe und sehr unterschiedliche Sachen, war das einfach so ein dämlicher, einfacher Name. Ich wollte halt, dass es klingt wie eine echte Person. Also ich wollte nicht irgendwie so ein Objekt oder so einen Bandnamen haben, sondern ich wollte, dass es klingt, als wäre das jemand. Aber mit bürgerlichen Namen heiße ich ja Jens Holt und ich wollte das auf keinen Fall benutzen, aus zwei Gründen. Der eine Grund ist, wenn es richtig scheiße ist. Also ich bin kein sehr selbstbewusster Sänger. Also wenn alle Leute es richtig schlimm finden und ich total meinen Namen ruiniere damit, dann ist halt besser, wenn es ein Künstlername ist. Das ist das eine.
Da ist was dran.
So Selbstschutz, der eine. Und das andere, wenn ich jetzt auf einem Plakat lese, das ist ein Konzert von Jens Holt, dann denke ich an einen Rollkragenpullover und einen BWL-Studenten, der darüber singt, dass die Trennung von der Petra jetzt wirklich total schmerzhaft war. Und das singt aber 4,5 Stunden lang. Und Leute trinken so Rotwein.
Rotwein, genau.
Genau, also alles, was ich nicht bin. Okay. Und genau, deswegen wollte ich einen Künstlernamen. Ich wollte, dass das was Kleines hat. Also ich finde Junior gut, weil das auf jeden Fall nicht so ein, hey, ich bin der Macke-Name ist, sondern immer so ein, das ist jemandes Sohn. Irgendwie fand ich immer gut.
Okay.
Genau, und dann habe ich das probiert und bin irgendwie kleben geblieben.
Gut. Ich war, ich hatte so die Idee, vielleicht gibt es ja einen großen, bekannten John Steen-Künstler, der Folkmusik in Amerika macht und so der, weißt du, der Star ist, aber offensichtlich nicht. Es gibt einen John Steen, habe ich gesehen, auf nicht auf Soundcloud, sondern
Bandcamp.
Auf Bandcamp,
das ist genau. Ein Plattenlabel.
Das ist ein Plattenlabel, ja, genau.
Den Typen, also,
die machen komische Musik.
Ja, wir sind uns quasi über den Jan begegnet. Jan hat den mal auf einem Konzert kennengelernt und hat uns schon vernetzt miteinander.
Ah, okay.
Also wir wissen von unserer Existenz, haben aber so nichts zu tun.
Sehr cool.
Aber dein Verdacht ist nicht ganz falsch. Es gibt so ein sehr gutes Buch über Kreativität, The Artist's Way. Mhm. Ist also als Workshop aufgebaut und Teil dessen ist, dass man jeden Tag 3 DIN A4 Seiten vollschreibt nach dem Aufstehen, Morning Pages, also einfach so so einen Fluss entwickelt und ich habe eine Kurzgeschichte geschrieben mal eines Morgens über einen super erfolgreichen Popstar, den ich dann Hans Dampf John Steen genannt habe und sein weirder Indie-Sohn, der so neben der Bühne steht und so der, das ist John Steen Jr., mit dem habe ich mich sehr gut identifizieren können. So kam, das ist die lange Geschichte quasi.
Okay. Diese Identität, diese separate Identität, hilft dir das auch, Musik von deinem Privatleben zu trennen im Prinzip?
Hat mir sehr geholfen am Anfang. Also ich mache das seit 2016 und mittlerweile sind John Steen Jr. und Jens Holt 1:1 die gleiche Person.
Okay.
Dieselbe Person. Es hat sich auch thematisch ziemlich verlagert. Also ich merke, das ist jetzt nicht super sympathisch wahrscheinlich, aber ich habe am Anfang schon Songs geschrieben, um Songs zu haben.
Ist doch legitim.
Also muss man, wenn man damit spielen will, braucht man ein Programm. Und dann habe ich schon so ein bisschen, habe ich manchmal Songs geschrieben, denen ich im Nachhinein eine Bedeutung zugewiesen habe. Und davon bin ich jetzt halt meilenweit weg. Also jetzt habe ich das Bedürfnis, ich will was sagen, dann schreibe ich den Song. Und in dieser ersten Phase war John Steen Jr. dafür halt extrem wichtig. Also wenn man einfach so auf der Suche nach was ist, dann dichtet man quasi der Figur das so an. Aber das hat sich komplett geschiftet. Also das bin ich. Die Beobachtungen sind meine, die Meinung zu den Beobachtungen ist meine. Manchmal kann man mit dem Künstlernamen natürlich Sachen ein bisschen vereinfacht und deswegen wirksamer darstellen. Also ganz oft fragen mich Leute zu meinen Ansagen, ist das wirklich so passiert? Und die Antwort ist immer ja, aber nicht so knallig. Mhm. Also du hast zwischen zwei Songs halt irgendwie 3 oder 4 Minuten, um die Geschichte zu erzählen. Und wenn man darauf größten Wert legt, dass es alles akkurat ist, muss man ganz viel erklären. Die Geschichten sind halt streamlined sozusagen. Es gibt es gibt ganz viele Beispiele, wo man halt sagt, okay, ich habe das ganz nah beobachtet in der oder ich war ganz nah dabei. In der Geschichte ist mir das passiert, weil ich einfach nicht die Zeit habe zu erklären, wie ich überhaupt in dieses Szenario gekommen bin.
Ja.
Das ist der einzige Unterschied. Ansonsten ist es 100% ich.
Okay. Wenn ich auf einer Veranstaltung bin, wo ich wegen des Künstlers oder wegen der Künstlerin hingehe und da also aufmerksam zuhöre, ich persönlich genieße es voll, wenn die, die Darbietenden einfach was erzählen zu den Liedern, die sie machen. Ich muss quasi nicht irgendwie eine Stunde oder anderthalb am Stück Musik haben, sondern ich will auch hören, wie ist es dazu gekommen, ne? Und wie ist der Song entstanden, finde ich sehr spannend. Ich meine, das kannst du nicht machen, wenn du irgendwo als Hintergrundbeschallung spielst, wenn das halt einfach ein professioneller Gig ist zum Geldverdienen, sage ich jetzt mal, dann bringt es wenig. Aber in einem Format, wo du Gäste hast, die zuhören, ist das eine schöne Sache, glaube ich.
Also die Läden, die mich buchen, vor allem die, die sich quasi bei mir melden und die ich jetzt nicht proaktiv anschreibe, die wissen, was ich mache. Zumindest häufig. Und dann mache ich das auch, wenn ich quasi gebucht bin, relativ egal, wie viele Leute zuhören. Also ich probiere dann immer, die zu adressieren, die zuhören. Mhm. Das ist manchmal schwierig, Gratwanderung. Aber ich mache das vor allem deswegen, ich glaube, es war 2003 oder 2004, 2005, sowas auf Rock im Park. Da haben die Red Hot Chili Peppers gespielt. Wahnsinnig schlecht. Also unfassbar schlecht halt. Anthony Kiedis hat kaum einen Ton getroffen. Es war alles super wackelig. Und er hat die ersten 20 Minuten sich kein einziges Mal ans Publikum gewandt. Also hat nie gesagt, hey, wir sind's, schön, dass ihr da seid. Und irgendwie, also ich habe so gar nichts von denen als Personen gekriegt. Und das hat mich richtig genervt. Und dann bin ich einfach auf die Nebenbühne und da hat Seed gespielt. Und das ist null mein Ding. Aber der Peter Fox hat so krass Geschichten erzählt und interagiert mit dem Publikum, dass ich mir dachte, cool, da kriege ich jetzt was, was ich auf der CD nicht kriege. Mhm. Während ich bei den Red Hot Chili Peppers alles auf CD krieg, nur im Besser.
Ja, ja.
Und das war für mich dann irgendwie so ein Moment, wo ich mir dachte, wenn ich mal so als Frontperson irgendwie eine Band habe oder als Singer-Songwriter bin, dann möchte ich das machen. Weil, also, ich finde es voll okay, wenn Leute mich total scheiße finden, aber ich möchte eigentlich nicht, dass jemand vom Konzert geht und keine Idee davon hat, wer ich bin oder was ich mache. Irgendwie, das probiere ich so.
Das finde ich super.
Das probiere ich so zu gewährleisten.
Das finde ich super. Ich war vor ein paar Wochen auf einem Konzert vom Weierer. Mhm. Sagt ihr was?
Ich habe ihn nie gehört, aber wir spielen die gleichen Läden häufig. Also es ist oft so, ich komme irgendwo hin und es ist ein Plakat noch von letzter Woche oder von der kommenden Woche und da spielt er dann auch.
Ah, okay. Der hat im Gutmann gespielt, am Dutzendeich, das habe ich mir angeschaut. Und der hat es geschafft, zwei Sets zu spielen, eine Stunde, und hat in jedem Set, glaube ich, 4 Lieder gespielt. Und den Rest hat er erzählt und witzig gemacht und so. Es war so erheiternd. Nur habe ich mir am Schluss gedacht, naja, 8 Lieder ist jetzt auch nicht so viel.
Das stimmt, das ist ein krasser Schnitt. Also ich habe, wenn es wirklich, also ich hoffe, ich schätze mich da nicht komplett falsch ein und ich kann das halbwegs sensibel auf den Raum anpassen. Aber wenn ich das Gefühl habe, okay, die Leute wollen die Geschichten echt hören, manchmal bin ich unsicher, dann frage ich und lasse so Handzeichen geben und so entscheiden, ob hör auf zu labern oder nee, erzähl weiter. Also ich habe neulich ein Konzert mitgeschnitten, einfach so für mich selbst. Und da habe ich festgestellt, ich habe 120 Minuten gespielt und 70 Minuten gesprochen. Und das fand ich schon echt viel.
Ist viel.
Das fand ich schon echt.
Ist viel.
Also habe ich mich auch selber gefragt, so okay, ist das zu viel? Aber in dem Moment hat es sich gut angefühlt, deswegen wird es schon gepasst haben.
Du, wenn jeder rausgegangen ist und gesagt, ich hatte einen geilen Abend, dann ist es völlig legitim.
Oder wenn, also für mich auch, wenn eine oder einer rausgegangen ist und gesagt hat, das war ein geiler Abend, der Rest hat gesagt, ach ja, das schlimm soll es keiner finden.
Ja, ja.
Aber auch wenn jemand sagt, nee, das war jetzt nicht mein Ding, voll okay.
Okay. Du hast es vorher angerissen mit der Person, wo du Musik gemacht hast, dass du hast Gitarre eingespielt, du hast Mandoline eingespielt, du spielst viele Saiteninstrumente.
Ja, also
alle?
Ich scheue mich nicht, Sachen auszuprobieren. Ich finde immer, also wann beherrscht jemand ein Instrument, ne? Also finde ich immer schwierige Frage, aber ich spiele verschiedene Sachen.
Okay.
Oder spielen ist vielleicht nicht das richtige Wort. Ich kann auf verschiedenen Saiteninstrumenten mir Sachen draufschaffen und die wieder abrufen.
Ja.
Musik spielen ist ja eigentlich wie Sprache.
Ne? Ja.
Also für mich ist jemand, der so richtig ein Instrument spielen kann, jemand, der nicht das üben muss, sondern der ausdrücken kann, was in dem Moment sozusagen das Gefühl ist. Das wäre, und das kann ich, glaube ich, auf keinem Instrument. Also so improvisationsmäßig, ne? Das ist schon, so eine eigene Kunst. Aber ich kann ein paar Saiteninstrumente spielen.
Bitte. Also ich finde es völlig okay, weil ich versuche, also jedes Instrument, was ich in die Hand bekomme, muss ich ausprobieren. Mhm. Ja. Und wenn ich da, wie du sagst, eine reproduzierbare Melodie rausbekomme, dann bin ich schon mal glücklich.
Genau, also ich bin auch glücklich damit, aber also das ist immer, Leute fragen, also vor allem Leute, die mit Musik nichts zu tun haben, fragen immer so, ja und wie gut spielst du dann Gitarre? Und was willst du denn da sagen? Ja, 4 von 10. Mhm. Jemand, der noch nie eine Gitarre in der Hand hat, der sagt, das ist eine 9 von 10. Ne? Ja, also ja. Das ist so, wie gut fährst du ein Fahrrad? Ne, im Vergleich zu einer 4-Jährigen, die irgendwie gerade Fahrrad fahren lernt, sehr gut. Im Vergleich zu jemandem, der bei der Tour de France fährt, ist es der gleiche Sport.
Ja, klar.
Das ist so, okay. Ne, das ist sehr relativ. Aber ich habe halt Spaß dran und probiere Sachen aus.
Ich glaube, wir sind uns da recht ähnlich, was das angeht. Ich habe gesehen, du bietest einen Songwriting-Workshop an. Der hat letztes Jahr gestartet und wenn die Information korrekt ist, dann läuft er noch bis Juli.
Genau.
Was ist das? Das klingt spannend.
Also es ist die dritte Auflage. Während Covid hat die Stadt Fürth, also über das Kopf und Kragen, Wege gesucht, Kulturarbeit anbieten zu können, obwohl Präsenz nicht möglich ist. Und dann wurde ich gefragt, ob ich quasi Online-Gitarrenunterricht gebe. Und dann kam ich halt wieder genau an den Punkt, wo ich sage, naja, ich kann schon Gitarre spielen, aber ich bin eigentlich kein Pädagoge. Und viele meiner Freunde und Freundinnen haben Musik studiert. Irgendwie hatte ich dann das Gefühl, okay, ich nehme denen potenziell den Job weg, den die gerade dringend brauchen. Irgendwann habe ich gesagt, ey, ich mache das nicht. Und irgendwie gab es da Leute, die gesagt haben, sie wollen aber eigentlich gerne was mit mir machen. Und dann habe ich gesagt, naja, dann müsste es für mich was Künstlerischeres sein, wo es weniger bewertbar richtig und falsch gibt. Und dann würde ich einen Songwriting-Workshop geben. Und das haben wir dann probiert. Und das war immer sehr schön. Also aus jeder Runde sind dann echt auch Bands hervorgegangen, irgendwie, die es auch nach wie vor gibt. Und Songs entstanden, die auch live gespielt werden von denen. Und das war jetzt immer alles noch quasi über Zoom. Der jetzt stattfindende ist der erste in Präsenz. Und genau, also das ist nicht, ich gebe da keine Anleitung, so und so schreibst du einen Song, sondern ich probiere so Starthilfe zu geben, wie man ein bisschen die Angst vor dem leeren Blatt verliert. Mhm. Es gibt quasi immer so einen Theorieblock, warum reimen sich Sachen, welche Arten von Reimen gibt's, wie findet man ein Thema und sowas. Und wir arbeiten immer konkret an einem Song. Also das heißt, jeder Teilnehmer hat einmal die Chance, ein Thema vorzugeben, alle schreiben dazu einen Text. Und dann finden wir verschiedene Möglichkeiten, eine Melodie zu dem Text zu finden und über die Melodie dann auch passende musikalische Untermalung.
Entsteht dann gemeinsam ein Song oder macht jeder aus den Ideen sein eigenes Ding?
Genau, also jeder schreibt einen Song zu dem Thema. Der aktuelle Workshop ist recht klein, also wir sind zu dritt. Wir waren die letzten Male immer zu sechs oder zu siebt. Das glaube ich viel an der Dauer. Also viele Leute wollen sich halt nicht so lang committen zu was. Was während Covid natürlich super cool war. Und da ist es halt so, es entstehen quasi zu jedem Thema 3 Songs. Mhm. Und da gibt es dann eine Abschlussveranstaltung, da werden die live gespielt. Und das ist echt immer super schön. Ich lerne auch immer ganz viel, weil man dann schon auch merkt, also verschiedene Herangehensweisen und so sieht. Das ist super, super nett. Ich mag es ziemlich gern.
Wird es dann eine Neuauflage dann geben nächstes Jahr?
Werden wir es sehen. Es kommt ein bisschen auf die Nachfrage an und auch, ob das Budget dafür freigemacht wird. Mhm. Und auch tatsächlich auf meine zeitlichen Kapazitäten.
Ja.
Weil es ist schon relativ zeitintensiv. Also wenn man das halt vorbereiten will, und das möchte ich immer, also ich möchte vorbereitet in jede Stunde gehen, ich möchte den Leuten, auch wenn irgendwie die Kreativität zuschlägt, nicht sagen, naja, aber wir sehen uns das nächste Mal in 14 Tagen, sondern ich bin dann schon auch mal irgendwie um 0.30 Uhr über irgendeinem Text oder so und mache das gern, aber ich habe eine kleine Familie, ich mache Musik, ich habe einen Job, ich mache diese Veranstaltungsreihe ja
und
auch nur noch.
24 Stunden Zeit und
genau,
schlafen muss man auch.
Genau.
Und das findet 14-tägig statt, oder?
Genau.
Okay.
Genau.
Weil du vorher gesagt hast, es kommt wegen auf die Nachfrage an, wenn wir jetzt HörerInnen haben, die sagen, boah, ich möchte unbedingt an so einem Workshop teilnehmen, wo können die denn nachfragen?
Am einfachsten ist wahrscheinlich mal bei mir direkt. Mhm. Ich würde dann es gibt immer so eine Liste an Leuten, die da grundsätzlich Interesse haben. Und die würde ich dann halt kontaktieren, wenn es wieder eine Auflage gibt. Also das geht entweder einfach über Instagram, @johnsteamjr, JR, nicht ausgeschrieben, oder hello@johnsteamjr.com.
Okay.
Da kann man mich irgendwie erreichen.
Sehr gut. Also dann soll es an der Nachfrage nach dem Workshop hoffentlich nicht scheitern. Vielleicht kann ich auch noch was lernen.
Ich glaube, da können
die Angst vor dem weißen Blatt ist super, weil das ist der Grund, warum ich keine Songs schreibe, weil ich weiß nicht, wo ich da anfangen soll.
Es gibt viele Möglichkeiten anzufangen. Die erste ist, glaube ich, immer zu akzeptieren, dass es nicht gut sein muss. Also man hat in der Antike daran geglaubt, dass der Genius in der Wand wohnt. Und die schreibende Person, die hat so einen Schreibtisch an der Wand und der Genius kann die nur überkommen, wenn man da sitzt und schreibt. Also das war quasi, man ist nur für die Quantität verantwortlich, für die Qualität ist, ob der Genius kommt oder nicht. Aber man muss halt da sitzen. Wenn man nicht da sitzt, dann macht man auf jeden Fall nichts Gutes.
Okay.
Und da ist schon was dran. Also das merkst du auch in dem Workshop immer. Am Anfang sind alle super skeptisch bei allem und irgendwie es kommt ganz wenig, also umfangmäßig wenig Text und je weiter wir fortschreiten, desto mehr Arbeit im eigentlich dran so, ja, braucht man die Zeile wirklich, sagt die vielleicht was, was du woanders schon gesagt hast oder kann man die zwei Sachen kombinieren, weil es sonst so umfangreich wird. Also das hat ganz viel mit innerer Zensur, sich selber nicht erlauben, das zu sagen und so zu
tun. Okay. Der Lennart hat es in der Folge sehr nett gesagt, er hat gesagt, Songs schreiben ist wie ein Muskel, den muss man trainieren. Aber da ist bestimmt auch was dran.
In Nashville gibt es diese Writer's Row. Also gibt es eine ganze Reihe Häuser. Da sitzen Leute den ganzen Tag, 8 Stunden am Tag, 10 Stunden am Tag im Zimmer und schreiben einen Song nach dem anderen. Die machen nichts anderes. Das ist halt für Popindustrie, also oder Country-Popindustrie. Die machen nichts anderes. Und das ist schon das Ding. Also ich wünschte mir immer, ich würde so viel schreiben, wie sich's anhört, wenn ich drüber spreche. Aber du merkst auf jeden Fall, wenn du viel schreibst, schreibst du viel. Und die Wahrscheinlichkeit steigt einfach mit der Quantität, dass man auch was Gutes schreibt. Und dann ist das Gehirn einfach so, dass wenn man sich darüber freut, dass man was Gutes geschrieben hat, dann werden da irgendwelche Synapsen verknüpft. Und dann will man sich mehr freuen und dann will man mehr Gutes schreiben. Dann schreibt man mehr Gutes, freut sich mehr und so weiter.
Ah, das ist so ein Selbstverstärker. Ich sehe schon. Man muss nur den Einstieg finden.
Also der hilft auf jeden Fall wahnsinnig.
Okay. Ja, ich scheitere da immer an meinen eigenen Ansprüchen. Irgendwie.
Die sind eh der Feind.
Vermutlich. Du hast ein anderes Herzensprojekt, die One Mic Night. Ja. Da will ich unbedingt drüber sprechen. Stell das Konzept kurz vor. Ich könnte es auch oft so sagen, aber es ist dein Konzept, von daher mach du das gerne.
Das Konzept ist eigentlich relativ einfach oder eigentlich sehr einfach. Das macht es so reizvoll. Es ist eine offene Bühne, die schon kuratiert ist. Also das heißt, man kann nicht einfach kommen und spielen, sondern man muss vorher Kontakt aufnehmen. Und ich habe 4 Acts pro Abend aus grundsätzlich allen Genres mit der Prämisse, dass es akustisch funktionieren muss. Es gibt, wie der Name schon sagt, bei der One Mic Night nur ein Mikrofon. Das ist so ein amerikanisches Bluegrass-Mikrofon, wie es halt in den 50er Jahren und so viel benutzt wurde. Das heißt, es gibt keine Effekte, es gibt kein Autotune, keine Möglichkeiten, irgendwas zu kaschieren. Man hört den Song tatsächlich so, wie ihn die KünstlerInnen in ihrem Wohnzimmer geschrieben haben. Das ist das eine, was es besonders macht. Das andere ist, dass man mit dem Mikrofon wegen Feedback und so natürlich eine gewisse Limitierung hat, was Lautstärke betrifft. Mhm. Das ist eigentlich nicht möglich, wenn Leute die ganze Zeit quatschen, während das Konzert stattfindet. Und das ist das, was es auch so schön macht, weil also ich moderiere diese Abende immer und weise die Leute darauf hin, hey, das ist ein Zuhörkonzert, steht auch auf den Postern und auf den Flyern, listen or leave. In jeder Ankündigung wird es thematisiert, weil es wenig Sachen gibt, die so schön sind, wie wenn einfach mal 30 Leute irgendwie zuhören und alle das Gleiche hören und eine Person das quasi performt. Und da glaube ich halt ganz fest dran. Also ich war noch nie nicht ergriffen bei One Mic Nights. Einfach, weil das eine wahnsinnige Kraft hat, wenn so eine Handvoll Leute gemeinsam was wirklich erlebt und nicht so mit einem Ohr. Und ja, das ist im Prinzip schon das Konzept.
Ja, ich war ja ein paar Mal da und es ist genauso, wie du sagst, es entsteht dadurch, dass eigentlich jeder Gast konzentriert zuhört, entsteht da eine ganz tolle Energie. Und da kommt auch ganz viel zurück an die Künstler und Künstlerinnen.
Die thematisieren es ja auch alle.
Ja.
Also es ist ja so, nach dem ersten Song sagen die alle so, boah, das ist so schön hier zu spielen. Und das sind ja wirklich Leute, also das ist, der Eintritt ist frei. Man sagt jetzt ja immer, der Eintritt ist auf Spendenbasis, wobei ich sage, also wenn jemand keine Möglichkeiten hat finanziell, dann sind herzlich willkommen. Aber ich habe ja wirklich Acts von auch weiter weg, also so im Umkreis von, sagen wir mal, 3 Stunden Fahrt. Und trotz, dass die da manchmal mit 35 Euro gehen, sind die alle super happy. Mhm. Und das ist wirklich, weil man da halt merkt, wie schön das ist, wenn irgendwie zugehört wird.
Du machst es in wechselnden Locations in Nürnberg, mhm, unter anderem im Vorraum vom Club Stereo.
Genau.
Einmal waren wir im Kopf und Kragen,
genau,
in Fürth. Wo findest du, also hast du feste Locations oder kommen auch Leute auf dich zu und sagen, hey, mach das doch mal hier?
Also das gibt's, dass irgendwelche Läden anfragen. Tatsächlich hat sich der Vorraum schon irgendwie ein bisschen rauskristallisiert als eine Location, wo ich es auf jeden Fall immer häufiger mache. Das liegt daran, dass David und die Jungs und Mädels vom Club Stereo einfach wahnsinnig nett sind und irgendwie Bock auf das Format haben und dass wir halt einfach im November sagen können, hey, wir machen das nächstes Jahr 7 Mal, das sind die Termine und das ermöglicht mir wiederum, einfach im Januar alle 7 Events gebucht zu haben, weil dieses Jonglieren der Acts, also wer kann wann, wann ist Get-In, wann muss vorbei sein, wie viele Songs können alle spielen, Fotos schicken und so, das ist natürlich ein bisschen so administrative Arbeit und ich finde das immer richtig gut, wenn ich das aus dem Weg habe, wegen der anderen Projekte einfach. Und da ist halt der Vorraum einfach prädestiniert, weil die Leute, die das betreuen, halt so gut sind und so nett sind. Ich möchte es gerne auch immer in Fürth anbieten und mit dem Kopf und Kragen habe ich einen ganz guten Draht, eben wegen des Songwriting-Workshops und die Sabine macht das dann auch total gern. Deswegen ist es da in Fürth. Und wir machen jetzt ein Piano-Special noch im Loft. Mhm. Das ist auch super cool, dass die Silke da Lust drauf hat. Es ist halt so ein bisschen die Krux oder was für mich manchmal schwierig ist, ist, dass man halt durch diese Reduzierung auf akustische Instrumente einfach ein paar Leute so kategorisch fast ausschließt, nämlich die Leute, die halt Klavier spielen. Und dann ist immer die Frage, ja, okay, erlaubt man ein Keyboard, aber das will ich eigentlich nicht, weil das Konzept ist One Mic und es ist nicht, ja, ja, One Mic and an electronic device, ne? Weil ja, dann sagt er, na, dann kann ich ja meinen Synthi nehmen und dann, ja, okay, meine Loopstation.
Das habe ich mir nämlich letztens gedacht, was macht ein Künstler, der wirklich mit, also der mit Loopstation arbeitet und mit Stimmendoppler und keine Ahnung, der ist ja wirklich außen vor, leider.
Also genau, ist außen vor.
Aber er muss dann halt einfach
sich für eine Stimme entscheiden
und sagen, nein, dann mache ich meinen Song so, wie ich ihn im Wohnzimmer geschrieben habe. Da hatte ich auch keine Loopstation. Ne?
Genau, und jetzt gibt es halt eine Location, da gibt es ein akustisches Piano,
ja,
das ist eben das Loft, deswegen machen wir da ein Piano-Special, nur Piano-Acts. Aber also ich habe mir da auch Gedanken drüber gemacht, ob das jetzt halt irgendwie exklusiv ist und Leute ausschließt und so. Aber ich kann als John Steam Junior auch nicht auf einer Techno-Veranstaltung spielen. Das muss man natürlich auch einfach sagen. Das ist, also ey, alle sind willkommen. Ich probiere auch tatsächlich, das so divers wie möglich zu gestalten und nicht unbedingt immer nach meinen persönlichen Präferenzen. Mhm. Wenn jemand Hip-Hop macht und das irgendwie, ist mir völlig egal, wenn da jemand Beatboxt und jemand anderes dazu rappt, ey, gerne, wirklich, hab ich voll Bock drauf, alles cool, aber das ist halt das Konzept der Veranstaltung und wenn das dann sich mit der individuellen Kunst nicht vereinbaren lässt, dann, hey, gibt's sicherlich eine andere coole Veranstaltung, wo es geht.
Das denke ich auch, weil also das ist ein ganz konkretes Setting, sag ich jetzt mal, und wer da nicht reinpasst, das heißt ja nicht, dass der deswegen schlechte Musik macht,
genau,
um Gottes Willen,
genau.
Nur es ist halt für dieses Szenario leider nicht geeignet, aber da gibt es andere Bühnen, andere Formate.
Das Sing-In. Also das Sing-In ist ja zum Beispiel, das machen ja 2 Kollegen von mir von Folks Worst Nightmare, also Marty Mekele und The Black Elephant Band moderieren das. Und es war mir auch wichtig, dass ich mit meiner Reihe eine klare Abgrenzung zu deren Reihe habe, weil das ja auch irgendwie, das wäre ja dämlich. Also wir machen ganz viel zusammen und jetzt machen wir aus eigener Reihe eine Konkurrenzveranstaltung, die am Ende auch noch auf den gleichen Tag irgendwann mal fällt. Also da kann man ja dann irgendwie verstärkt spielen und irgendwie hat Technik dann, also das passiert auch regelmäßig, dass ich irgendwie angeschrieben werde und sage, hey, aber kann ich nicht meinen Synthi oder meine Loopstation, sage ich, hey, bei mir nicht, aber guck mal, schreib doch mal denen.
Okay, ja, cool. Letztes Jahr hast du die Veranstaltung im Ultra Comics gemacht, ne, im Rahmen von Nürnberg Pop. Machst du es dieses Jahr oder gibt es dieses Jahr wieder eine One Mic Night im Rahmen von Nürnberg Pop?
Ja, also es gibt wieder an zwei Tagen eine One Mic Night Bühne. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht ganz sicher, ob es wieder im Ultra Comics ist. Mhm. Das glaube ich noch in der Festival Orga, gibt es da zu viele Faktoren, die da ein definitives Ja oder Nein einfach noch nicht zulassen. Aber es wird auf jeden Fall eine One Mic Night geben.
Sehr gut. Also wer ein Ticket hat für Nürnberg Pop, der kann dann vorbei droppen.
Genau, das ist die große Herausforderung auf so einem Festival, wo es viele laute Bühnen und Club-Atmosphäre gibt, da dann die Leute immer so, okay, hier ist zuhören, leise. Mhm. Und das war echt ganz witzig, weil es gab dann immer mal so, das entwickelt ja so eine eigene Dynamik. Und es war für ganz viele Leute, glaube ich, so ein Rückzugsort so richtig, wo man dann so, oh, hier ist aber entspannt. Oh, da kann ich mich mal hinsetzen, mal durchatmen.
Ja, ja.
Und so, dann kam so eine aufgepeitschte Gruppe rein, so, und dann wurde gleich so, psch, 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 psch. Und das war echt super schön zu sehen. Also es hat gut funktioniert.
Sehr schön. Sehr schön. Ich bin ja mittlerweile regelmäßiger Gast und ich komme auch gerne wieder.
Das freut mich auch jedes Mal sehr.
Genau. Und ich mache es nicht nur, um potenzielle neue Gäste zu rekrutieren, sondern weil mir wirklich das Format gut gefällt. Gut. Wir spielen was.
Cool.
Wir spielen was. Ich habe dich im Vorfeld gefragt, ob wir was zusammen performen wollen. Du hast gesagt, ja, lass uns simple spielen. Das machen wir jetzt und ich darf dich am Bass begleiten.
Cool. Ich freue mich.
Und dann quatschen wir hinterher weiter.
Ja.
Alles klar?
So machen wir das.
So, okay.
Just as time, I long for so much. I long for coffee, I long for books, I long for movies, but just the good. I long for so much. I long for postcards. I long for songs, I long for mountains, and to see the sun, I long for so much, that doesn't cost a lot, I long for all the simple stuff. Concerts, I long for sweat, I long for your love, I long for sex, I long for so much, that doesn't cost so much, I long for all the simple stuff, I long for so much. That doesn't have a plug. I long for all the simple stuff.
So, wir haben simple gespielt. Und wir haben auch nicht viele Versuche gebraucht, das fand ich super.
Ich finde 24 sind nicht viel.
Nö, 24 ist okay. Also ich muss halt morgen früh raus, aber ansonsten.
Oh, das ist gleich.
Nee, alles gut. Hat Spaß gemacht. Ich habe mich, glaube ich, auch kaum verspielt.
Ich mich, glaube ich, auch kaum.
Sehr gut.
Vielleicht haben wir uns zumindest an den gleichen Stellen verspielt, dass für ja, die Zuhörer der nicht so schlimm ist.
Dann ist es Jazz.
Genau, stimmt.
Dann müssen wir einfach dazu stehen. Simple hieß der Song vom gleichnamigen Album. 2020 kam es raus. In dem Song beschreibst du, dass du die einfachen Dinge des Lebens magst, bevorzugst. Ist dir das Leben zu komplex?
Schwierige Frage, weil Ich würde sagen, ja, aber Leute in meinem Umfeld würden sagen, scheinbar nicht, weil ich beschäftige mich immer, also ich stürze mich dann schon immer in die komplexen und unangenehmen Themen. Also meine große Aufgabe an mich selbst ist zum Beispiel, meinen News-Cycle zu verkürzen. Also nicht die ganze Zeit politisches Geschehen zum Beispiel so nah an mich ranzulassen, permanent mich zuzuballern mit was alles Furchtbares auf der Welt ist und warum ich jetzt die Schokolade nicht mehr essen kann. Lindschokolade kann man übrigens nicht mehr essen, will ich sagen, weil jetzt rausgekommen auf den Kakaoplantagen arbeitende Fünfjährige mit Macheten. Also herzlichen Glückwunsch. Und mit solchen Sachen beschäftige ich mich viel zu viel. Und vielleicht kommt daher der Song, dass ich mir eher wünschen würde, also ich weiß, dass mir diese einfachen Sachen eigentlich viel besser tun.
Ja.
Also ich sehne mich danach, aber ich lebe nicht so.
Okay.
Ich glaube, darum geht es in dem Song. Und der Song ist ein besonderer Song für mich, weil ich die meiste Zeit so schon eher an Songs arbeite. Also ich habe so eine Kernaussage, die ich treffen will und dann braucht es aber und ist irgendwie schon Arbeit. Und den Song habe ich in 20 Minuten geschrieben, von Anfang bis Ende. Der ist mir so richtig zugeflogen. Das hatte ich vorher nie und deswegen liebe ich den Song so, weil das war wie so ein universelles Geschenk. Also irgendwie, ich setze mich hin, habe 20 Minuten Zeit und statt in meinem Handy rumzuscrollen, was ich sonst mache, habe ich so einen ganzen Song geschrieben. Der hat für mich was ganz Besonderes deswegen.
Das ist ja super, ja.
Der ist auch so direkt, also der ist viel direkter inhaltlich als die meisten meiner anderen Songs. Also so, hey, ich will Kaffee trinken und ich will Bücher lesen und ich will schon Filme sehen, aber keine Scheißfilme. Also das ist wirklich so wahnsinnig direkt.
Ja, ja. Nee, aber das hat mir gut gefallen, weil, wie du sagst, mir wird von allen Ecken zugeballert momentan und man muss schon sehr selektiv sein, um ein angenehmes Leben führen zu können und sich auf die einfachen Dinge konzentrieren. Ich glaube, da geht es einem auch dann wirklich am besten.
Es ist halt eine absolute Gratwanderung für mich, weil also zum einen gibt es natürlich den Standpunkt, wo man sagt, okay, wir sind die Menschen mit Privilegien, wir haben eine Verantwortung gegenüber denen, die weniger Privilegien haben. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch den Standpunkt, den ich auch nachvollziehen kann, der sagt, okay, du hast all diese Privilegien, dann genieß die. Weil die Leute, die diese Privilegien nicht haben, was die wollen, ist, was du hast. Also wie respektlos ist es, dann daraus keine Freude zu ziehen. Ne?
Ja, ja.
Also es ist so eine echte Gratwanderung irgendwie für mich.
Willst du noch mehr über das Album sprechen, was man sonst hören kann?
Also Simple ist ja nicht das neueste Release. Es gibt ja die Windshift, das war die EP, die letzte. Dann mal anders mit Full Band irgendwie. Aber es kommt schon wieder neue Musik. Also ich fange jetzt an, neue Musik aufzunehmen. Das wird wahrscheinlich heißen Hard on Yourself Kid und handelt halt genau das. Leute fragen mich zunehmend, wo diese witzigen Songs hin sind und so in meinem Set und warum das alles jetzt so ernst ist und so viele ernste Themen behandelt. Aber ich brauche das halt für mich. Und es gibt jetzt einen Song, der davon handelt. Das wird auch wahrscheinlich so das nächste Release dann oder das erste Single-Release, wenn es sowas gibt von der neuen EP, der eben Hard on Yourself Kid heißt und sich damit beschäftigt, warum ich eigentlich so hart zu mir selber bin. Aber irgendwann kam mal der Gedanke, es gibt ja dieses Problem der Überfischung der Meere. Und ich habe das in so einen makaberen Zusammenhang gebracht mit der Situation von Menschen auf der Flucht. Irgendwann gibt es den Punkt, wo im Mittelmeer mehr Leichen als Fische sind.
Oh, bitte.
Und das ist der Ausgangspunkt für den Song. Genau, das ist so das große neue Projekt. Es gibt aber auch einen Love-Song, der davon handelt, dass ich mal kurzzeitig dachte, dass meine Tochter vom Teufel besessen ist. Es gibt also auch was zum Schmunzeln, aber auch der ist natürlich im Subtext eigentlich ein ernster Song.
Große Bandbreite.
Ja, ja, genau.
Ich sehe schon. Du hast es gerade gesagt, die aktuellste EP, die man findet von dir bei Bandcamp,
ja,
zum Beispiel, die ist mit Band, also mit Mitmusikern. Du hast aber keine feste Band. Hast du dir Freunde, Bekannte gesucht und gesagt, komm, lass uns was machen?
Oder? Also die Band ist schon meine Traumbesetzung irgendwie, weil ich die Leute mag einfach und das ich habe mir die Band schon ein bisschen auch so rausgesucht. Also ich habe zu jedem Bandmitglied irgendwie so eine spezielle Verbindung und die auch untereinander. Also die, bis auf die Julia Fischer, die ja auch schon hier war, glaube ich.
Noch nicht.
Noch nicht, aber hier sein wird es, Julia.
Wenn du es hörst, ja, bitte.
Ne, das
meine Tür steht offen. Nein, wir sind in Kontakt.
Okay, auf jeden cool. Fall. Genau. Julia spielt halt Keys irgendwie und Bass, Gitarre und Schlagzeug ist das Hannes Stegmeier Trio, die zusammen irgendwie Musik machen und die halt, Erik ist ein super guter Freund von mir. Hannes war in dem ersten Songwriting-Workshop und es war irgendwie so relativ klar, dass das irgendwie gut funktioniert. Hannes hat auch so eine Affinität für so Amerikaner-Zeug und so. Das war einfach mein Wunsch und ich dachte eigentlich nicht, dass die Ja dazu sagen, weil ich immer das Gefühl habe, okay, also wenn die irgendwie fotorealistische Bleistiftskizzen machen, dann schmiere ich Kreise mit Wachsmalkreide. Mhm. So, das ist so ein bisschen mein Gefühl vom Niveau her. Ich fühle mich sehr geehrt, dass die überhaupt mit mir spielen.
Ich habe auf deiner Homepage geguckt, wie du unterwegs bist und dein Terminkalender scheint ultra voll zu sein. Irgendwie 20 Gigs bis Juli und dann geht es aber auf einer zweiten Seite noch weiter, die ich mir nicht angeguckt habe. Machst du das Booking alleine komplett?
Die kurze Antwort ist ja. Mhm. Die lange Antwort ist, ich glaube, dass alle Leute, die sagen, sie machen das ganz alleine, ein bisschen schwindeln, weil es natürlich immer, also ich kann deswegen so viel buchen, weil ich Leute kenne, die viel spielen und bei denen Termine abschreibe und im Zweifelsfall auch frage, hey, wie war es denn da für dich? Mhm. Das ist seltenst so, dass ich wirklich nach Musikvenues google und die dann anschreibe, sondern ich habe halt einfach einen großen Pool an Leuten, von denen ich weiß, die machen ähnliche, also funktionieren ähnlich wie ich oder in einer ähnlichen Größenordnung und ich check einfach deren Termine und schreibe dann die Leute an. Die ganze Arbeit mache ich natürlich selbst, mhm. aber ohne die Arbeit anderer könnte ich das gar nicht so machen. Also ja und nein.
Okay. Ich habe ja hoffnungsvollerweise auch Zuhörende, die selber Musik machen und vielleicht noch ganz am Anfang stehen. Gibt es irgendeinen Tipp, den du denen geben kannst? Wie kommt man an Auftritte? Was ist eine gute Herangehensweise?
Also ein Tipp ist, ich werde wahrscheinlich auch dieses Jahr wieder auf der Nürnberg Pop-Konferenz so einen Workshop über DIY-Booking machen. Mhm. Oder überhaupt Nürnberg Pop-Konferenz, wenn man in der Region ist, ist, glaube ich, ein guter Spot, um sich zu vernetzen. Und ich glaube, der beste Tipp oder der Tipp, den ich mir gewünscht hätte, ist, verstell dich nicht und sei halt da. Geh auf Konzerte, geh auf Sing-Ins, geh auf One-Mic-Nights, du triffst da Leute, mit denen du sprechen kannst. Hab keine Angst zu fragen. Und ansonsten ist halt wirklich dieses Gucken, was Leute machen, die man ähnlich einschätzt wie sich selbst. Mhm. Da hilft halt so eine realistische Selbsteinschätzung immer ziemlich gut. Und auch da einfach nachzufragen, die Läden anzuschreiben, sagen, und auch, also ich bin kein Fan davon, sich so zu verkaufen, hey, ich bin der und der und habe das und das gemacht, sondern sagen, wie es ist. Ich starte gerade, oder wenn man so schon eher so einen Tourblock buchen will, irgendwie der routenmäßig Sinn macht, hilft es ganz vielen Veranstaltern und Veranstalterinnen, wenn man relativ konkret sagt, an dem und dem Termin wäre ich in eurer Nähe, wollen wir da was machen. Mhm. Also so eine Brücke baut kommunikativ, wo man einfach relativ leicht Ja sagen kann. Also wo man nicht so, ja, das könnten wir machen, aber ich muss jetzt noch 200 Punkte mit dem abarbeiten, sondern ich habe meine Anlage dabei, die reicht für so und so viele Leute, ich spiele so und so lang, ich habe die und die Vorstellung, wollen wir das an dem Termin machen? Mhm. Also wo man so einfach ganz niedrigschwellig sagen kann, ja, okay, alles geklärt, ja, das hilft.
Okay, ja, ist vielleicht ein guter Tipp tatsächlich. Genau. Letztes Thema, was ich noch ansprechen will. Einige deiner Gigs spielst du als Support für eine Band aus Columbus, Ohio, Hello Emerson. Mhm. Und die kommen ja jetzt nicht so oft nach Deutschland. Ja, aber ich glaube, das hat durchaus auch was mit dir zu tun, dass sie da sind.
Also es hat mit mir zu tun, dass sie an manchen der Orte spielen, an denen sie spielen werden. Wir haben die 2019 veranstaltet, glaube ich, in Nürnberg und das war ein total witziger Zufall, weil wieder mal Jan, The Black Elephant Band und ich sind in diesem Folk-Kollektiv, Folk's Worst Nightmare und haben auch eine Radioshow auf Radio Z, Folk's Worst Radio und da spielen wir uns gegenseitig Musik vor, die wir mögen und quatschen dann so ein bisschen drüber und der Jan hat da Hello Emerson irgendwie mal mitgebracht. Weiß gar nicht, wie er drauf kam. Und dann haben wir halt diese Sendung gemacht und einen Song von denen gespielt. Und im Nachhinein auf Facebook quasi alle, also so eine Playlist hochgeladen. Und die Interpreten und Interpretinnen, die es da gibt, die werden immer markiert. Mhm. Und dann hat Sam drunter geschrieben, hey, danke, dass ihr uns spielt und so und voll cool. Und dann irgendwie, ich glaube, Jan angeschrieben, dass er auf, dass sie kommen nach Deutschland und sie machen eine Tour, ob wir in Nürnberg was machen wollten. Dann haben wir das in der Mutz veranstaltet. Und dann war der Kontakt da. Ich habe damals noch so ein Nachmittagskonzert in einem Gitarrenladen in Nürnberg irgendwie organisiert, sodass sie halt irgendwie zweimal spielen konnten. Und ich war umgehauen von dem Gespür textlich und irgendwie der Musik, also sowohl von diesem Nachmittags Unplugged nur Gitarre Gesang Konzert als auch von dem Fullband Konzert. Das war echt eine meiner aller schönsten Konzerterfahrungen ever. Und jetzt war es letztes Jahr, glaube ich, so, dass sie Probleme hatten, eine Tour zu buchen wegen einzelnen Terminen. Es war relativ kurzfristig und war gedacht als Werbung fürs kommende Album und wollten so eine Mini-Tour einfach machen. Und dann hat mich das Label angeschrieben von denen, Kumpels und Friends aus Dresden, mit denen ich anderweitig auch in Kontakt war mal, weil wir ja schon mal was gemacht haben. Und dann habe ich relativ konkret in kurzer Zeit für die irgendwie 3 Termine gebucht. Und dann wurde die Tour aber abgesagt, weil Flüge halt exponentiell gestiegen sind, Kosten und so. Und sie eh eine Deutschland-Tour machen wollten, wenn das Album dann rauskommt. Und dann war es, glaube ich, so, als es dann um das Booking dieses Albums ging, war halt bei Kumpels und Friends auch so, ah ja, da war ja der Typ in Nürnberg, der irgendwie auch über Nürnberg hinaus direkt irgendwie Kontakte hatte. Und dann haben die mich gefragt, ob ich halt irgendwie eine Idee habe. Und ich finde Kumpels und Friends ein super Label. Ich finde, die Leute, die es machen, machen es, glaube ich, soweit ich es beurteilen kann, alles aus den besten Gründen. Und habe dann halt irgendwie Leute angeschrieben, von denen ich dachte, dass es gut passt, und habe ein paar Termine gebucht und natürlich inständig gehofft, dass ich gefragt werde, hey, willst du dann nicht selber auch spielen? und ein Laden hat das dann sozusagen so zur Bedingung gemacht, bei dem ich auch tatsächlich jedes Jahr spiele und sage, ja, aber wenn die kommen, dann kommst du auch. Und dann musste ich quasi mit dem Label reden und sagen, hey, die wollen, dass ich da auch spiele, ist das für euch okay und so. Und dann haben die gesagt, ja, nee, du kannst ja auch mehr Termine spielen. Und dann war es okay, quasi gebonkt sozusagen. Sehr gut.
Und wie viel Termine spielst du jetzt mit denen?
Fünf. Okay. Genau, richtig schön. Ich freue mich auf die, für mich ist tatsächlich die Konzerte sehen und mit den Jungs rumhängen, glaube ich, der schönste Teil. Das gibt mir, ich bin da echt so als Fan fast schon
okay
dabei.
Sehr schön. Ich spreche das natürlich nicht ohne Grund an. Hello Emerson spielen am 12. Mai im Kopf und Kragen.
Genau.
In Fürth. Mit John Steam Jr. als Supporter. Und das wird bestimmt ein schöner Abend. Ich werde da sein.
Unbedingt. Ich kann das wirklich allen Leuten nur ans Herz legen. Ich bin mir fast sicher, dass das letzte Mal ist, dass man Hello Emerson so klein und intim sieht. Weil also wenn die Welt nicht total ungerecht ist, dann passiert mit denen was irgendwie. Und das wird größer. Die waren auf der letzten Tour auch. Also mich hat es so umgehauen, musikalisch und auch menschlich und so. Und dann der Rolling Stone schreibt echt beeindruckt über die und irgendwie Deutschlandfunk und so, alles sind da dran. Also man hat schon den Eindruck so, okay, das könnte jetzt so die Tour sein, bevor sie irgendwie echt ein bisschen explodieren.
Okay, dann muss ich mich nach dem Gig ein bisschen zu dir hinsneaken und sagen, ey, ich kenne dich doch, kannst du mir mal vorstellen?
Ja, ey, diesen wahnsinnig nette Jungs, das ist echt, also Sam ist wirklich ein Humble ist, glaube ich, das Englische, aber das ist so ein netter, entspannter, ruhiger Typ irgendwie, der eine wahnsinnige Beobachtungsgabe hat. So, also kann ich echt nur empfehlen.
Ich freue mich. Wo kann man dich demnächst dann auch noch hören in der Region?
In der Region ist gar nicht mehr so viel. Mhm. 12.5. ist auf jeden Fall der Termin, den ich allen ans Herz legen würde. Und ansonsten bin ich wahrscheinlich erst wieder im September im Z-Bau-Biergarten und alles andere ist dann schon außerhalb der Region. Bin jetzt Mittwoch in Leipzig und so, aber so richtig in der Region nicht.
Das gibt deinen Zuhörenden genügend Zeit, sich vorzubereiten. Alle Termine sind auf deiner Homepage gelistet. Die Homepage ist auf johnsteamjr.com.
Genau.
Man findet es sehr leicht in Suchmaschinen eurer Wahl. John Steam Jr. auf Instagram.
Genau.
Du bist auf Facebook.
Ja, ich habe eine Facebook-Seite. Ich mag Social Media ehrlich gesagt echt gar nicht.
Ich glaube, man kommt nicht außen rum, oder?
Ich bespiele das schon, weil es schon Sachen passieren, die ich irgendwie auch wertschätzen will. Also ich kriege da echt Feedback von Leuten, denen, was ich mache, was bedeutet. Und das finde ich dann schon irgendwie schön, sowas teilen zu können oder denen auch zurückzuschreiben oder so. Zum anderen, glaube ich, braucht man es. Aber eigentlich mein Kommunikationsmittel der Wahl oder Erreichbarkeit wäre immer Website, Newsletter. Der kommt einmal im Monat, ist immer auch ziemlich, also da gebe ich mir relativ viel Mühe. Der kostet mich echt immer auch ein bisschen Zeit, weil ich nicht nur, ey Leute, kauft meinen Scheiß und kommt zu meinen Konzerten, sondern ich empfehle mal ein Buch oder schreibe auch so, stell mal eine Band vor, die ich selber richtig gut finde oder so. So ein kleiner Einblick eigentlich in was ich so grundsätzlich mache. Das wären immer meine bevorzugten Mittel.
Okay.
Irgendwie Newsletter, Website.
Genau, also man findet dich, wenn man die Suchmaschinen der Welt bedient, auf jeden Fall. Es gibt einen Linktree, da kann man überall abbiegen, nach Spotify und nach...
Das stimmt.
Mir entfällt es immer. Bandcamp, ja. Ich verwechsel es immer mit... Ja, das ist... Okay, so viel zu meiner Konzentration hier. Dann kommen wir zum Ende. Das hat Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du da warst.
Ich danke dir für die Einladung.
Das war richtig cool und das Musizieren hat auch wunderbar funktioniert, hat mir viel Spaß gemacht. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst mir gerne irgendwo einen Kommentar da auf der Webseite oder bei Spotify oder bei Apple Podcasts. Das Angebot, was ich seit 3 Folgen hier droppe, gilt immer noch. Die erste 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts bekommt von mir ein Bier. Also der oder diejenige, der oder die erste 5-Sterne-Bewertung da lässt, bekommt von mir ein Bier. Das ist versprochen. Außerdem bin ich mittlerweile auch auf Amazon Music. Das habe ich letztes Mal falsch gesagt, macht aber nichts. Aber ihr wisst ja, wo ihr mich findet, auf Instagram und so weiter. Und empfehlt mich weiter. Mir hat es riesig Spaß gemacht. Danke, dass du da warst, Jens.
Danke für die Einladung. Ich fand es fantastisch.
Und dann macht es gut, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.